Und ich freue mich, dass wir heute etwas tun durften, was wir gerade gehört haben, dass das ein Zeugnis ist. Es ist nicht etwas, wo wir das hätten selbst tun können, uns selbst hätten taufen können, weil wir hier nicht menschliche Entscheidungen in den Vordergrund rücken, sondern wir bekennen, dass der Herr etwas getan hat in dem Leben von zwei Menschen, die verloren waren ohne ihn, die er gerettet hat. Und darum geht es auch in unserer Stelle in Galater. Galater 6 ab Vers 11. Vor ein paar Gedanken über, was es bedeutet, ein neues Leben zu haben in Jesus und was es bedeutet, eine neue Schöpfung zu sein. Denn die Taufe veranschaulicht im Kern das Evangelium. Es zeigt uns, wie das Evangelium funktioniert und was es ist. Es ist ein Zeugnis. Und wir sehen hier die Bedeutung des neuen Lebens in Jesus. Und hier wird uns aufgezeigt in dieser Stelle, dass es nicht auf äußere Rituale ankommt oder auf religiöse Bräuche, sondern dass es darum geht, im christlichen Leben und im Evangelium eine neue Schöpfung in Christus zu sein. Ich lese den Text vor. Galater 6, Vers 11. Seht, mit welch großen Buchstaben ich euch nur noch eigenhändig schreibe. Nur solche Leute, die im Fleisch gut angesehen sein wollen, suchen euch die Beschneidung aufzunötigen, lediglich um nicht wegen der Verkündigung des Kreuzes Christi Verfolgung zu erleiden. Denn auch sie selbst, die beschnitten sind, beobachten das Gesetz nicht, sondern die dringen auf eure Beschneidung nur deshalb, um sich eures leiblichen Menschen rühmen zu können. Von mir aber sei es ferne, mich irgendeiner anderen Sache zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Denn weder Beschneidung noch unbeschnitten sein gilt etwas, sondern nur eine neue Schöpfung. Und alle, die nach dieser Richtschnur wandeln werden, über die komme Friede und göttliches Erbarmen und über des Israel Gottes. In Zukunft möge mir niemand weitere Mühe machen, denn ich trage die Mahlzeichen Jesu an meinem Leib. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist, liebe Brüder. Amen. Ich möchte noch mit uns beten, dass der Herr diesen Text an uns segnet. Herr, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast und das Evangelium und dass wir die Taufe bekommen haben als Veranschaulichung dessen. Herr, hilf uns, dass dein Wort in unsere Herzen Frucht bringen kann. Gib mir die richtigen Worte und offene Herzen, Herr. In Jesu Namen. Amen. Paulus schreibt diesen ganzen Brief in sehr großer Sorge und in sehr großer Aufregung. Er ist verärgert teilweise. Und zum Abschluss schreibt er hier deutlich und sagt, guckt, mit welch großen Buchstaben ich schreibe. Er möchte Aufmerksamkeit haben. Schaut jetzt nochmal genau hin. Ich habe meinen ganzen Brief hier, 6 Kapitel lang, euch Sachen vorgehalten, euch Sachen erklärt, Fehler aufgezeigt. Ich will es noch einmal versuchen, auf den Punkt zu bringen, worum es mir hier geht. Er betont hier die Wichtigkeit der Botschaft und bringt nochmal auf den Punkt, worum es ihm hier in dem Brief geht. Die Empfänger werden hier aufgerufen, sich nicht von menschlichen Traditionen oder Vorschriften gefangen nehmen zu lassen, sondern als neue Schöpfung im Glauben zu leben. Die Galater, die Gemeinden in Galatien, so nennt man diese Gegend, waren eng mit Paulus verbunden. Er hatte sie gegründet, er hatte sie mit aufgezogen, hatte sie auf ihren Weg geschickt und ist weitergezogen. Und jetzt hat er gehört, dass dort falsche Lehrer angekommen sind, die sein ganzes Werk untergraben wollten. Alles, wofür er gekämpft hatte und sich gemüht hatte, die Beziehung, die er mit ihnen aufgebaut hatte, drohte zu scheitern. Und nicht nur das, es ging nicht nur um einen Keil zwischen Paulus und den Galatern, es geht um einen Keil zwischen den Galatern und Jesus. Paulus fürchtet um ihr Seelenheil, weil diese falschen Lehrer kommen und Dinge tun und Dinge lehren, die dazu geeignet wären, sie von Jesus loszusagen. Und er sagt, ich bin euch so verbunden, ihr wärt doch mal bereit gewesen, eure Augen auszureißen und mir zu geben, wenn das nötig gewesen wäre. Und er sagt, ich bin in Bezug auf euch wie eine Gebärende. Ich habe Schmerzen, wenn ich sehe, wie es euch geht. Und ich warte darauf, dass ihr endlich zur Vollendung kommt. Er fühlt mit ihnen. Und das lesen wir an vielen Stellen, dass er innerlich bewegt ist von ihrem Schicksal. Nun, um was ging es denn? Verse 12 und 13 bringen uns auf den Punkt. Und hier sehen wir, wie Paulus auf den Punkt bringt, worum es geht, wenn wir über die alte Schöpfung sprechen. Über eine alte Denkensordnung. Nun, wie treiben sie also diesen Keil zwischen die Galater und Jesus? Er sagt, dass diese Lehrer den Galatern die Beschneidung aufnötigen wollen. Und hier geht es Paulus ja nicht in erster Linie darum, ob jemand beschnitten ist oder nicht. Das sagt er ein paar Verse weiter ausdrücklich. Das kommt nicht darauf an, ob du beschnitten bist oder nicht. Das ist Paulus eigentlich egal. Worum es ihm geht, ist, dass die Beschneidung das Erkennungsmerkmal der Juden ist. Zur Zeit dieses Briefes, auch heute noch. Und die Lehrer, die in Galatien gelehrt haben, haben den Galatern weisgemacht, du kannst nicht nur auf Jesus vertrauen, du brauchst auch Jesus. Es ist wichtig, dass man an Jesus glaubt, aber du brauchst noch zusätzlich eine Konvertierung zum Judentum. Und das klarste Zeichen, dass man das getan hat, ist eben, dass man sich hat beschneiden lassen. Die Galater sind zum großen Teil Heidenchristen, das heißt, sie sind nicht im Judentum aufgewachsen. Und sie bekommen jetzt von diesen falschen Lehrern die Idee mit, du musst nicht nur an Jesus glauben, das reicht nicht, mit Jesus verbunden zu sein, sondern du musst noch zum jüdischen Volk und zum jüdischen Glauben übertreten und an Jesus glauben. Du brauchst diesen Zusatz. Und das ist auch der Grund, warum Paulus sagt, sie nötigen euch, steht ja hier, sie nötigen euch die Beschneidung auf, damit sie nicht verfolgt werden können. Wie soll denn das helfen? Lass uns beschneiden und werden nicht mehr verfolgt. Das liegt daran, dass zum einen natürlich die Juden selbst Christen unter Druck gesetzt haben, weil Christen nicht mehr das Opfer gebracht haben, dass sie verpflichtet waren, nach dem Judentum zu bringen. Sie sind nicht nach Jerusalem gezogen, vor allem die Heidenchristen nicht. Und so konnten diese falschen Lehrer, wenn sie selbst beschnitten waren, wenn sie andere dazu bringen konnten, zum Judentum auch überzutreten, konnten sie, wenn die Juden kamen und ihnen gesagt haben, ja, pass mal auf, wie ist denn das mit dir? Gehörst du noch zum Volk Gottes? Da konnten sie sagen, ja, schau mal, ich zwinge doch die auch, die Beschneidung anzunehmen und dass alle das Gesetz befolgen müssen. Das ist wichtig. Sie haben irgendwie versucht, das beides unter einen Hut zu bringen. Deswegen wurden sie von den Juden nicht verfolgt und ausgeschlossen. Ja, inwiefern konnten die Juden das überhaupt tun? Die Juden hatten im Römischen Reich der damaligen Zeit Sonderrechte. Den Römern war es im Grunde egal, was du geglaubt hast, solange du gesagt hast, der Kaiser ist die höchste Autorität. Der Kaiser ist Herr. Das war das Mantra der Zeit. Und jede Religion, die das gemacht hat, da durften die glauben, was die wollen, solange die nicht in Aufruhr gemacht haben, solange die Ruhe gegeben haben, solange die ihren Glauben für sich selbst ausgelebt haben, war das alles okay. Da hat man einfach noch einen Altar aufgebaut. Man konnte alle friedlich miteinander leben. Nun, die Juden konnten das nicht, weil sie, genauso wie wir, eben Monotheisten sind. Sie glauben nur, dass es einen Gott gibt. Kann man nicht sagen, dass Cäsar Gott ist oder göttlichen Ursprungs ist und an Gott glauben. Und deswegen hatten sie Sonderrechte und mussten nicht diese Rituale tun gegenüber dem römischen Kaiser. Und solange die Römer gedacht haben, naja, die Christen, das ist ja, entsteht ja aus dem Judentum, das ist einfach eine jüdische Sekte. Und was die unter sich streiten über irgendwelche Lehrfragen, ist uns egal. Solange die ihre Steuern zahlen, solange die keinen Aufruhr machen, ist doch alles gut. Deswegen, wenn die Juden gesagt haben und aufmerksam gemacht haben, das sind gar keine Juden, die haben mit uns nichts zu tun, waren die Christen nicht nur der Verfolgung der Juden ausgesetzt, sondern auch Verfolgung durch die römischen Behörden. Das heißt, man konnte der Verfolgung ausweichen, wenn man es sich gut gehalten hat mit den Juden. Wenn man gesagt hat, na, wir beschneiden uns, wir stellen uns unter das Gesetz, wir halten uns noch an diese Dinge, wir finden das gut, hat ja Tradition, wir halten uns dran. Dann konnte man Verfolgung ausweichen. Und dann sagt Paulus, um mehr geht es diesen Lehrern gar nicht, liebe Galater. Es geht ihnen gar nicht darum, dass sie wirklich um euer Seelenheil ringen, dass sie wirklich das Beste für euch wollen. Sie wollen selbst einfach nicht blöd dastehen vor den Menschen, mit denen sie vorher zu tun hatten. Das Problem also, das Paulus hat mit diesen Lehrern, die Beschneidung aufnötigen wollen, ist, dass sie verleugnen, dass die Rettung allein durch das Kreuz bewirkt wird. Sondern man muss sich zusätzlich noch dem Gesetz unterstellen, man muss sich beschneiden lassen insbesondere und das Gesetz beachten. Nun, es geht hier um Beschneidung, aber es könnte genauso gut um andere Dinge gehen. Jedes religiöse System, das irgendetwas hinzufügt zum Werk von Jesus Christus, ist wie die Beschneidung und das Gesetz befolgen. Wenn wir damit glauben, dass wir zu unserem Heil beitragen, und sei es auch eine Taufe, dass wir irgendwie uns besser stellen vor Gott, dadurch, dass wir Dinge für ihn tun, dann verleugnen wir, dass das Kreuz allein zur Rettung ausreicht. Wir stehen heutzutage genauso in der Gefahr zu denken, dass wir irgendetwas hinzufügen könnten zu dem, was Jesus getan hat am Kreuz. Dass wir weiterhin bei Gott angenommen sein können. Nur wenn wir bestimmte Dinge erfüllen und tun. Und deswegen müssen auch wir unsere Motive überprüfen, wie die Galater. Tun wir bestimmte Dinge einfach nur, weil wir dem Druck aus dem Weg gehen wollen. Drängen wir anderen Äußerlichkeiten und Dinge, die wie die Beschneidung nur den äußeren Menschen betreffen, auf, damit sie weiterhin bei Gott angenommen sein können? Und interessant ist hier, dass Paulus die falschen Lehrer komplett an den Pranger stellt. Dann nimmt er kein Blatt vor den Mund. Nicht zum ersten Mal in Galater. Er sagt nicht, naja, die liegen zwar falsch, aber die meinen es ja gut. Ne? So wie heute, ne, die Kultur der Nettigkeit immer unterstellen, er meint ja es gut. Er sagt, nee, die meinen es nicht gut mit euch. Die wollen euch zerstören. Wer sowas lehrt, der handelt eben nicht aus reinen Motiven. Und die sollen sich nichts vormachen lassen. Nun, wozu sind denn diese Rituale wirklich gut? Da hilft uns Paulus auch weiter. Er sagt, die sind zu was gut, das stimmt. Die sind dazu gut, dass man sich gut fühlt nach außen. Sie dienen dazu, sich im Fleisch besonders gut zu fühlen. Sie dienen dazu, dass man sich rühmen kann, ne? Über das, was man getan hat. Sie machen einen selbst stolz. Vers 13 steht, dass die falschen Lehrer sich rühmen können über den leiblichen Menschen der Galater. Das ist natürlich sehr sperrig formuliert. Aber die falschen Lehrer sind eben stolz darauf, dass sie in der Lage sind, äußeren Gehorsam zu erzwingen. Wir sind in der Lage. Schau mal, was wir gemacht haben. Boah, Macht. Menschen tun, was ich sage. Nach außen hin jedenfalls. Und das ist ein Anzeichen für ein falsches religiöses System, das im Begriff steht, das Evangelium zu verleugnen oder es schon getan hat. Es geht um die falschen Lehrer und ihre Fähigkeiten, Menschen zu äußeren Anpassungen zu bewegen und nicht darum, was Gott im Inneren eines Menschen bewirkt. Das zweite Kennzeichen ist hier ebenfalls, ist die Heuchelei der Lehrer. In Vers 13 steht, dass diejenigen, die die Beschneidung durchgeführt haben, nicht in der Lage sind, das Gesetz zu halten. Die wollen von euch, dass ihr die Beschneidung durchführt. Sie wollen auch von euch, dass ihr das Gesetz einhaltet. Das machen sie selber nicht. Das ist eine große Heuchelei. Warum? Weil sie es nicht tun können. Das Gesetz kann kein Mensch einhalten. Sie fordern von den Galatern Dinge, die sie selbst nicht tun. Und nicht tun können. Arbeiten aber sehr schwer daran, darauf zu achten, dass alle anderen sich an die Dinge halten. Dass die Beschneidung bei den Galatern durchgeführt wird, ist wichtig. Dass bei den Galatern das Gesetz eingehalten wird, ist wichtig. Ob die Lehrer das selbst tun, spielt keine Rolle. Warum? Weil sie die Galater so kontrollieren können. Sie bekommen Befriedigung aus der Unterordnung der anderen. Sie können damit prahlen, dass sie die Galater zur Konvertierung bewegen können. Sie dringen auf ihre Beschneidung nur, um sich des leiblichen Menschen rühmen zu können. Also sie wollen eigentlich nur Anerkennung der Menschen. Diese Lehrer sind religiös aktiv, weil sie damit Prestige bekommen, weil sie gut dastehen vor den anderen. Deswegen gibt's für diese falschen Lehrer immer so eine Ausnahme, ne, in solchen Systemen. Immer ist irgendwas an ihrer Situation besonders anders, dass sie sich an die Regeln, die sie den anderen aufdrängen, nicht einhalten müssen. Irgendwie ist die Situation anders. Entweder das oder sie glauben wirklich, dass sie das Gesetz halten. Und die Bibel ganz klar sagt, das geht nicht. Und beides ist Stolz. Entweder sage ich, ich bin so gut, dass ich es schaffe, zu tun, was Gott will. Oder ich sage, weißt du, für mich gilt das nicht wie für dich. Ich bin besonders. Und beides ist Ausdruck von Stolz, von Bauen auf meine eigenen Fähigkeiten. Und ganz anders ist da das wahre Evangelium, über das Paulus dann spricht. Und er stellt sich dem ja gegenüber und sagt, von mir sei es aber ferne, mich irgendeiner anderen Sache zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus. Also er sagt, ich nicht, die wollen Böses für euch, ich will das Beste, damit ich euch quasi auf meine Karte schreiben kann. Ich will euch bei mir als Zeugen haben. Nein, er sagt, die wollen euch haben, ihr seid mir wichtig, aber im Endeffekt geht es mir darum, dass Jesus verherrlicht wird und dass das Kreuz im Mittelpunkt steht. Und mir liegt daran, dass auch in eurer Mitte das im Mittelpunkt steht. Wer prahlen will, der soll über das prahlen, was Jesus am Kreuz getan hat. Paulus prahlt hier nicht über den Gehorsam der Galater. Er will prahlen über das Kreuz von Jesus. Und wenn man drüber nachdenkt, wer Paulus war, war er eigentlich das perfekte Opfer für die falschen Lehrer. Der war unterwiesen im Gesetz. Der hat sein Leben lang damit zugebracht, das Gesetz zu verstehen, es auf sein Leben anzuwenden, umzusetzen. Er war so im Gesetz verschrieben, dass er Menschen getötet hat dafür, dass sie es nicht getan haben. Philipper 3 bringt das auf den Punkt. Er sagt, wir setzen unser Vertrauen nicht auf das Fleisch, also die wir zu Jesus gehören, Aber ich persönlich könnte mich schon auf das Fleisch berufen. Wenn irgendein anderer sein Vertrauen auf das Fleisch setzen zu dürfen glaubt, so kann ich es erst recht. Ich bin am 8. Tag beschnitten worden, bin aus dem Volk Israel gebürtig, aus dem Stamme Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach meiner Stellung zum Gesetz ein Pharisäer, in Hinsicht auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde, in Hinsicht auf die Gerechtigkeit, die im Gesetz verlangt wird, untadelig erfunden. Also Paulus hätte sofort ein super Anführer in dieser falschen Bewegung sein können. Er kennt das Gesetz, er weiß, was gefordert wird, er kennt Jesus, er wüsste genau, wie er da drum kommt. Er war der kommende Star in diesen religiösen Führern. Er gehört zu den Pharisäern. Das bedeutet nur, dass Paulus umso besser weiß, was unverdiente Gnade ist, angesichts des eigenen Stolzes. Wie stolz hätte er sein können? Und in diesem Philipperstelle geht er weiter und sagt, all das, worauf ich stolz sein könnte, da kann kein von dieser falschen Lehre mir das Wasser reichen, an was an Stolz da sein könnte. Aber ich schmeiß das alles weg. Das ist für mich Müll. Alles Dreck. Paulus weiß, wie schwer es ist, den eigenen Stolz auf sich und die eigenen Fähigkeiten und auf die eigenen Errungenschaften herunterzuschlucken und zu bekennen, Herr, ich verdiene nichts, ich bin ein Bettler vor dir, ich brauche dich, um auch nur zu glauben. Manchmal, selbst wenn wir zu Jesus, oder gerade wenn wir länger zu Jesus gehören, da kommen wir auch in so eine Falle rein, dass wir irgendwie denken, tja, die anderen sollten schon froh sein, uns zu haben. Vielleicht sollte sogar Gott froh sein, mich zu haben. Mit mir konnte er was anfangen. Ich hatte Fähigkeiten, ich hatte Errungenschaften, ich hatte eine Geschichte. Da kann Gott schon ganz schön zufrieden sein mit dem, was ich zu bieten habe. Wie sollte Jesus sonst die Menschen in meinem Umfeld erreichen? Er braucht mich. Braucht er nicht. Das ist das alte Denken von den falschen Lehrern. Die Idee, dass Gott mich braucht. Am Kreuz ist Jesus gestorben und das Skandalöse daran ist, dass sein Tod ein stellvertretender Tod war. Er ist gestorben für die Sünden seines Volkes und auf ihn wird die Strafe vollstreckt für all unsere Sünden, auch den religiösen Stolz auf unsere eigenen Errungenschaften. Und die Folge dieses Todes, Paulus sagt, er ist selbst gekreuzigt, ne? Durch dieses Kreuz ist mir die Welt gekreuzigt und ich der Welt. Es ist nicht ein Aufhören der Existenz von Paulus. Paulus ist jetzt nicht ein Roboter, wo er einfach tut, was ihm gesagt wird. Hier sagt er ganz genau, was gestorben ist. Er sagt, ich bin der Welt gestorben. Mit der Welt ist hier das gemeint, was entgegen der neuen Schöpfung ist. Das sind insbesondere die Dinge, über die Paulus gerade noch gesprochen hat. Die Vorstellung, dass ich mir durch Gott, durch meine Taten irgendwie Gott in meine Schuld bringen kann. Das gehört zur alten Denkweise. Das gehört zur alten Schöpfung. Als Teil der neuen Schöpfung haben wir die Welt, und das bedeutet unsere Selbstgerechtigkeit, gekreuzigt. Und die verabscheuen wir jetzt. Paulus in diesem Brief, er geht so vehement und wortgewaltig dagegen vor. Eine falsche Vorstellung von die Welt kreuzigen, die weit verbreitet, aber falsch ist, sieht man auf die Spitze getrieben in den Klöstern im Mittelalter. Menschen, die sich einfach eingesperrt haben und gedacht haben, wenn wir einfach mit keinem mehr Berührungspunkte haben, wenn wir alle möglichen Dinge uns entsagen und uns enthalten und uns selbst kasteien, dann wird Gott mit uns zufrieden sein. Da haben wir irgendwie vor Gott etwas dargebracht, was ihm was bringt. Jedenfalls in dem Missbrauch, wie es zu Zeiten von Martin Luther war. Er schreibt dazu, die Mönche stellten sich vor, die Welt sei ihnen gekreuzigt worden, als sie ins Kloster gingen. Nicht die Welt, sondern Christus wird an den Klöstern gekreuzigt. Warum? Wie geht das? Weil das, was die Welt ausmacht, in ihren Köpfen mit in das Kloster genommen wurde. Die Vorstellung, dass sie sich vor Gott selbst rechtfertigen könnten. Sie haben ihr Denken mitgenommen. Und deswegen ist auch für uns wichtig, dass wir unser Denken umstellen lassen und das kreuzigen lassen. Alles, was sich gegen die Erkenntnis von Jesus Christus richtet, alles, was das Kreuz aus dem Mittelpunkt rückt, das sind Dinge, die uns früher gekennzeichnet haben und nicht mehr kennzeichnen sollen. Das Evangelium vom Kreuz ist also das Gegenteil dieses alten Denkens. Christus stirbt für alle meine Sünden. So deutet, dass der Fluch weggenommen ist. Es gibt nichts mehr, was ich wieder gut machen könnte, denn Jesus hat schon alles getan. Er hat schon jede Sünde getilgt. Es steht nichts mehr aus. Und das Kreuz ist deswegen das Zeichen, auf das Paulus stolz ist und auf das wir stolz sein sollen, weil es auf den Punkt bringt, dass das Evangelium göttliches Wirken ist und nicht menschliche Weisheit. Wir erkennen an, dass die Rettung völlig vom Herrn ist. Und das wirklich Entscheidende, mit dem ich abschließen möchte, ist in Vers 15. Denn weder auf die Beschneidung noch auf das Unbeschnittensein kommt es an, sondern nur auf eine neue Schöpfung. Durch die Verbundenheit mit Jesus werden wir als Christen gekreuzigt. Unser alter Mensch stirbt, aber da hört das Evangelium ja nicht auf. Es geht ja weiter, dass Jesus auferstanden ist. Es befreit uns also nicht nur von einem Denksystem, in dem wir ständig nach dem nächsten Meilenstein jagen. Indem wir nie am Ziel zur Ruhe kommen können, weil es doch immer mehr gibt, was man tun könnte, um Gott zu gefallen, oder? Egal wie lange man versucht zu tun, was Gott will, merkst du immer, es gibt noch einen Schritt weiter, den ich gehen könnte. Ich könnte auch noch auf das verzichten. Ich könnte auch noch diese Sache tun. Du kommst nie an in diesem System. Es gibt auch immer mehr Menschen, die nicht mit mir zufrieden sind, als ich zufriedenstellen kann. Wenn ich versuche, so wie diese Lehrer, vor anderen Menschen gut dazustehen, die Anforderungen an mich stellen, die das Wort Gottes nicht an mich stellt, werde ich nie zufrieden sein. Weil es gibt immer Menschen, die unzufrieden sind mit mir. Darum sagt Paulus, ich lebe vor Gottes Angesicht in allererster Linie. Die Auferstehung und das neue Leben, die neue Schöpfung, bedeutet, dass wir nicht tot bleiben, wenn wir mit Jesus gekreuzigt werden. Es beraubt uns nicht jeglicher Persönlichkeit, sondern es ist der Weg durch den Tod in die neue Schöpfung hinein. Und was meint Paulus, wenn er von neuer Schöpfung spricht? Neue Schöpfung ist natürlich der Gegenbegriff zur alten Schöpfung. Und die alte Schöpfung ist die Schöpfung, die unter einem Fluch steht, die vergänglich ist, weil die Sünde und ihre Auswirkungen noch nicht endgültig ausgemerzt wurden. Die alte Schöpfung muss erlöst werden. Sie muss den Fluch und die Auswirkungen der Sünde loswerden. Und im Alten Testament, da sehen wir immer wieder, dass die neue Schöpfung mit dem Tag der Auferstehung zusammenfällt. Am Tag, wo die Auferstehung stattfindet, da wird alles neu gemacht. Und dann kommt Jesus. Und er wird dargestellt als derjenige, der, wie von Anfang an versprochen, der Schlange den Kopf zermalmt, der die Sünde überwindet und den Tod besiegt. Das bedeutet, dass die neue Schöpfung in Jesus bereits in die alte Schöpfung eingedrungen ist. Jesus tut Dinge, die passieren am Ende der Zeit. Er erneuert unseren Geist auf dieser Erde. Römer 8, Vers 10, da steht, dass unser Körper zwar noch tot ist und unter der Macht der Sünde steht, aber wenn wir zu Jesus gehören, dann ist unser Geist schon auferstanden. Es ist nicht wie ein neues Leben. Es ist nicht so, dass wir jetzt eine lebensverändernde Erfahrung gemacht haben, sondern dass die Bibel sagt, dass wir wirklich neue Menschen sind, einen auferweckten Geist haben. Und Jesus selbst spricht immer wieder davon, besonders im Johannesevangelium. Wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Da geht es nicht nur darum, eines Tages wirst du nicht mehr sterben und im Himmel sein mit mir. Es geht darum, dass du ab dem Zeitpunkt deines Glaubens eine neue Qualität des Lebens hast, die du vorher nicht gekannt hast. Dass du jetzt weißt, was es bedeutet, Mensch zu sein. Dass du das bist, wozu du immer geschaffen worden bist. Nämlich nach Gottes Ebenbild, nach Jesus Christus verklärt zu werden. Wer an Jesus glaubt, der hat ewiges Leben und wird den Tod seines Geistes nie erleben. Sondern sein Geist ist bereits auferweckt worden zu neuem Leben. Paulus spricht in Galater 5 darüber, dass die Auferstehung ihres Geistes bedeutet, dass sie in der Lage sind, nach dem Geist zu leben. Dass die Frucht des Geistes in ihnen hervorgebracht werden kann und wird, weil es der Heilige Geist ist, der das tut. Die Auferstehung hat also bereits begonnen, zwar durch die Neuschöpfung und Auferstehung des menschlichen Geistes. Und diese Idee von dieser neuen Schöpfung ist so wichtig. Wodurch geschieht Schöpfung? Wodurch geschah die erste Schöpfung? Da war keiner von uns beteiligt. Da war niemand sonst beteiligt. Da war der dreieinige Gott, der entschieden hat, zu schaffen, wo er wollte, wie er wollte. Er hat die Macht darüber und so ist es auch mit der neuen Schöpfung. Er entscheidet. Es ist nicht unser Glaube, der die neue Schöpfung hervorbringt, sondern die neue Schöpfung, die in uns den Glauben hervorbringt. Wie soll denn die neue Schöpfung dann sterben? Jesus stirbt auch nicht nochmal. Er ist auferstanden und gibt uns sein Leben. Die neue Schöpfung gibt uns auch ein ganz anderes Bild von der Nachfolge ab. Und worum geht's eigentlich? Wenn wir jetzt auseinandergehen, wir glauben an Jesus, welchen Unterschied macht's, dass wir zur neuen Schöpfung gehören? Es geht darum, dass wir im christlichen Leben die neue Schöpfung, die Gott in uns angefangen hat, immer mehr zum Ausdruck kommen lassen. Nicht, dass wir sie bewirken in uns, nicht, dass wir uns anstrengen, dass sie in uns endlich kommt, sondern dass sie entwickelt werden kann. Und ich finde, dass die Auferstehung von Lazarus ein sehr gutes Bild ist davon. Da hat Lazarus nicht entschieden, ich werde jetzt einfach mal drauf hören, was Jesus sagt, und er sagt, komm raus und steh auf. Das hat Jesus entschieden. Und Lazarus kommt raus, und was müssen die erstmal machen? Grabtücher abmachen. Er ist auch eingewickelt. Das ist unser Leben. Jesus macht uns neu. Wir sind lebendig. Das Leben ist da. Es ist echt. Es ist wirklich. Wir haben neues Leben. Und das christliche Leben geht darum, die Grabtücher von dem Leib des Todes abzulegen zunehmend. Wir können uns darauf freuen, dass das neue Leben da ist. Wir müssen es nur sich entwickeln lassen und auf das hören, was Gott sagt. Ein Ausleger sagt dazu, wenn Gläubige nur wie eine neue Schöpfung sind und nicht eine neue Schöpfung sind, füge ich hinzu, also nur wie, dann könnte man mit dem Gedanken davonkommen, dass man nicht wirklich radikal wie ein neues Geschöpf leben und denken muss. Aber wenn Christen der eigentliche Anfang der neuen Schöpfung sind, dann müssen sie so handeln, wie neue Geschöpfe handeln, nämlich für Christus leben, indem sie die ganze Wirklichkeit, also alles um uns herum, aus der Perspektive seines Wortes und nicht aus der Sicht der Welt betrachten. So wie ein Schmetterling nicht in sein Kokon zurückkehren und sich wieder wie eine Raupe verhalten kann, so können alle, die Teil der beginnenden Erfüllung der prophezeiten neuen Schöpfung in Christus sind, nicht zum Unglauben zurückkehren und werden daher vielleicht langsam, aber sie werden sicher wie Menschen handeln, die begonnen haben, Teil der neuen Schöpfung zu sein. Und auf dieser Grundlage, dass Christen eine neue Schöpfung sind, da kann Paulus Befehle erteilen. Das heißt, die Menschen haben die Kraft, die Gebote aufgrund der ihnen innewohnenden Fähigkeit der Neuschöpfung zu befolgen. Eines Tages, da wird nicht das Ende der Geschichte für uns, für jeden Einzelnen von uns, der zu Jesus gehört, ist nicht, dass unser Geist den Abflug macht und dann wird alles vorbei sein. Sondern das Ende der Geschichte, darauf ist Paulus auch sehr erpicht zu sagen, ist die Auferstehung. Unser Geist kommt aus dem Himmel zurück und wird mit unserem Leib vereint werden. Unser Geist ist schon Teil der neuen Schöpfung und unser Leib wird dann endlich zu unserem Geist passen. Die Lehre von der neuen Schöpfung in Christus lehrt uns, dass Rituale nicht das Grundlegende sind, sondern die wirkliche Frage ist, ob jemand eine neue Schöpfung in Christus ist. Die Bibel betont das immer wieder. Eines Tages wird offenbar werden, wer wir wirklich sind. Eines Tages wird Jesus, wir haben es gesungen, in Herrlichkeit offenbart werden. Wie sieht es bei uns aus? Sind wir neue Geschöpfe? Sind wir uns bewusst, was Jesus getan hat in uns und was da ist? Die Schöpfung um uns herum, die geschaffene Welt, ist nicht ein notwendiges Übel, das Gott schaffen musste, damit irgendwelche menschlichen Geister unterkommen irgendwo. Sondern wir sind bewusst geschaffen worden aus der Verbindung zwischen Geist und Leib. Und wir haben den neuen Geist schon erhalten als Unterpfand, dass wir eines Tages die Auferstehung erleben werden. Und die Schöpfung ist die Bühne der Herrlichkeit Gottes. Jesaja 6, Vers 2 haben wir gelesen. Die ganze Erde ist voll von seiner Herrlichkeit. Es ist unter einem Fluch, es ist ein Bild, das zerbrochen ist, aber es ist noch vieles da. Man kann Gottes Handschrift, seine Liebe und seine Genialität nicht vollkommen auslöschen und wegdiskutieren. Und darum ist auch in unserer Nachfolge die tägliche Arbeit wertvoll. Zu Jesus zu kommen und diese Neugeburt zu erleben, bedeutet nicht zu sterben und ein Roboter zu werden, sondern es bedeutet, dass wir nun wissen, was es bedeutet, wirklich Mensch zu sein und wie es sich gehört. Und wir haben es auch gesungen. Was ich dem Heiland schenke, das gibt er mir verklärt und neu. Nicht meine Gaben und meine Zeit und alles, was der Herr auch in Lea und Emily hineingelegt hat. Und das wünsche ich euch. Wenn er das nimmt, wenn ihr ihm das gebt, wenn wir ihm das geben, was wir haben, dann gibt er uns das wieder auf eine Weise, die wir dann einsetzen können für ihn. Befreit von Sünde. Und wir dürfen seine Herrlichkeit in allem widerspiegeln. Und deswegen sind wir aufgerufen, heute einzustimmen in das Zeugnis der Taufe, nämlich, dass das Heil vom Herrn ist. Er macht alles neu. Und ich hoffe, dass er jedem von uns aufzeigt, wo wir immer noch versuchen, Gott zu beeindrucken. wo wir versuchen, ihn in unsere Schuld zu stellen. Und ich wünsche besonders unseren Täuflingen, Leon und Emily, dass ihr dieses neue Leben, das ihr in Christus schon habt, und diesen auferstandenen Geist, den der Herr euch gegeben hat, immer mehr in eurem Leben zur Geltung lassen kommt. Dass wir alle, die wir zu ihm gehören, lernen, Gottes gute Gaben in Dankbarkeit anzunehmen und ihn mit all unserem Tun zu verherrlichen. Wer dieses neue Leben noch nicht in sich hat, der kann das heute erleben. Der kann im Glauben zu Jesus kommen und aufhören, in diesem Rennen zu sein, immer zu versuchen, Gott zufriedenzustellen. Gott hat es schon getan in Christus. An dem Kreuz hat er bezahlt für unsere Schuld. Und dafür können wir ihm danken und wir bezeugen, dass er unser Retter ist. Amen.